Lifehacks für ein Leben mit Gott. Wer auf Social Media unterwegs ist, kennt die 84 Millionen Videos für Lifehacks. Angeblich nützliche Tricks, die das Alltag erleichtern sollen. Wenn du dir die alle anguckst, ist dein Leben vorbei. Aber ich habe zum Beispiel einen, ihr habt das vielleicht schon mal erlebt, wenn ihr so eine Kerze habt und der Docht ist ganz weit unten und ihr kommt mit dem Feuerzeug einfach nicht ran. Und ihr habt jetzt gerade nichts Größeres zu Hause, dann könnt ihr euch auch diese Spaghetti nehmen. Und ihr zündet die Spaghetti an. Man sieht eine Flamme, die entsteht und geht dann ganz tief in die Kerze rein und zündet die Kerze an. Okay. Früher nannte man diese Spaghetti Streichholz, aber die ist noch für einen anderen nützlichen Lifehack, der wesentlich effizienter ist, da, nämlich wenn ihr mal groß auf Toilette wart und gerade in so einer Großfamilie und es ihr richtig einen großen Gruß an die Stadtwerke hinterlassen habt, dann und den Geruch loswerden wollt, habt immer, wir haben zu Hause diese Streichholzschachteln und zündet sie hinterher an und das ist eine deutliche Besserung für das Familienleben. So. Liebe Sua, liebe Esther, es gibt viele kleine, unnützliche Lifehacks, die sind nett, nice to know, aber die sind nicht wirklich wichtig für das, was das Leben ausmacht. Und ich freue mich, ihr seid junge, wunderbare Menschen, Gott hat euch wunderbar geschaffen und das Vorrecht der Jugend ist, ein Leben liegt noch vor euch. Halleluja. Eine Straße des Lebens und ihr dürft das Leben annehmen, einnehmen, was Gott euch geben wird, mit allem, was euch begegnen wird. Und das ist jetzt ja so eine spannende Frage. Jetzt werden die Grundweichen gestellt. Mit wem möchte ich durchs Leben gehen, menschlich gesehen? Werde ich vielleicht einen Partner finden oder egal? Auf was setze ich mein Vertrauen? Im tiefsten, bei allen Fragen, die so da sind. Für wen, für was möchte ich leben? Was möchte ich hinterlassen? Eine ganz wichtige Frage. Und deswegen möchte ich heute Lifehacks vorstellen von Menschen mit tiefer Weisheit, von denen ihr lernen könnt. Und wir machen mal so eine kleine Reise, um dem ein bisschen auf die Spur zu kommen. Vor Jahren, vielleicht habt ihr das, haben das die ein oder andere mitbekommen, gab es eine ganz berührende Studie. Da hat man sterbende Menschen gefragt. Ganz viele, weltweit. Wenn ihr auf euer Leben zurückschaut, dann hat man gefragt, was bereut ihr am meisten? Und jetzt schaut euch mal die Antworten an. Top 1. Alle sagen, oder die meisten haben gesagt, ich habe mein Leben nicht gelebt. Und ich model jetzt das mal in das Positive um, was es dann auch mit dem Glauben zu tun hat. Viele haben ihre Berufung nicht gelebt. Und damit meine ich das, was Gott in sie hineingelegt hat. An Herzenswünschen, an Leidenschaften, wurde oft nicht ausgelebt. Nehmt das mit, ihr seid so reich begabt, Esther und Sua. Haben wir vorhin schon gehört. Musikalisch, ihr habt schon so viele tolle Ideen für das Leben. Ihr habt tiefes Gottvertrauen. Und das möchte ich euch wirklich mitgeben. Pfeift aufs Geld. Es ist wichtig und Gott wird es euch schenken, aber wenn Gott eine Spur eurer Berufung in euer Leben gelebt hat, lebt sie aus, dann werdet ihr tiefen Sinn erfüllen. Das Zweite, was die meisten Menschen bereut haben, ist, dass sie nicht den Mut gehabt haben, ehrlich ihre Gefühle auszudrücken. Und wir huldigen hier nicht unseren Gefühlen, gar keine Frage, aber wir spüren das. Gott hat uns so ein Reichtum in der Schöpfung gegeben, an Emotionen, an Gefühlen, an Trauer, an Wut, an Freude. Und wir spüren, dass wir das Leben ja oft auch nur zur Hälfte leben oder weil wir nicht drankommen an das, was Gott mit uns erlebt hat. Und Gott sagte, ich habe euch geschaffen und ihr dürft mich lieben mit allem, was ihr seid, auch mit euren Gefühlen. Wir glauben nicht an unsere Gefühle, aber mit unseren Gefühlen. Und deswegen nehmt auch diese Kanäle, die Gott euch gegeben hat. Es ist ein Weg, auf dem ihr dem lebendigen Gott begegnen werdet. Das Dritte ist, die alle haben gesagt, wir haben zu viel gearbeitet. Kommt wahrscheinlich noch aus einer Generation unserer Vorfahren oder die letzten zweite Generation, die noch wesentlich arbeitsorientierter waren. Und warum leiden sie darunter? Weil sie gemerkt, boah, ich habe die Prioritäten falsch gesetzt. Wofür habe ich das denn alles gemacht? Wofür habe ich meine Zeit, meine Energie, meine Kraft, wo habe ich sie für investiert? Und sie haben gespürt, das Opfer, was wir für die Arbeit gebracht haben, hat eben auch andere Opfer wieder nach sich gezogen. Nämlich, dass die Ehe nicht so gut lief, dass die Kinder vielleicht vernachlässigt würden und so weiter. Setzt die Prioritäten richtig. Dann das Vierte. Ich habe Kontakt zu Freunden nicht gepflegt. Und das merken die meisten Menschen erst, wenn sie älter werden. wenn man raus aus dem Berufsleben ist, so aus den natürlichen Beziehungen, und sie sagen, hey, wir haben nicht genug in Beziehungen investiert. Und das Letzte, die meisten Leute sagen, ich habe mir nicht erlaubt, glücklich zu sein. Und damit meinen sie, ich habe es versäumt, im Hier und Heute zu leben. Und das kennt ihr vielleicht alle. Wir leben ja heute jetzt in diesem Moment. Das ist der Moment, in dem Gott uns begegnen möchte. Der Moment, wo auch wir hier sind. Aber wir sind im Leben ganz oft in der Vergangenheit und beißen uns die Zähne aus an dem, was vielleicht war oder nicht war. Oder wir sind im Kopf immer schon in der Zukunft und ganz wenig im Hier und Heute. Und Jesus sagt, macht euch keine Sorgen um das, was morgen kommen wird. Habt keine Angst, der morgige Tag bringt seine Sorgen mit sich. Lernt, dass Gott heute hier da ist, mit seinem Geist, er lebt heute. Und das haben noch nicht mal Christen gesagt, das ist die tiefe menschliche Weisheit, von der wir auch sehr vieles in der Heiligen Schrift finden. Gehen wir mal einen Schritt weiter zu den jungen Menschen. Welche Themen bewegen euch? Die Jugend von heute. Ich sage euch, wie die Jugend von heute ist. Die Jugend achtet das Alter nicht mehr. Sie zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen. Sie sind auf Umsturz, zeigt keine Lernbereitschaft und ist ablehnend gegen übernommenen Werten. Von wem stammt es? Sumera 3000 vor Christus. Noch ein. Die heutige Jugend, das gilt auch für euch, ist von Grund auf verdorben. Sie ist böse, gottlos und faul. Sie wird niemals so sein wie die Jugend vorher und es wird ihnen niemals gelingen, unsere Kultur zu erhalten. Babylonia, 1000 vor Christus. Und noch ein, jetzt kommt der Aristoteles. Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes, wenn einmal die Jugend die Männer von morgen stellt. Unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen. Aristoteles, 340 bis 22 vor Christus. Es gibt, kann man im Internet nachgoogeln, Schimpfen über die Jugend gibt es durch alle Generationen hindurch bis heute. Jetzt aber das Schöne, wenn du in die Bibel schaust, du findest nicht an einer Stelle solche billigen Pauschalurteile. Gott sei Dank. Die Bibel weiß vielmehr, dass jede Generation ihre ganz eigenen Chancen hat, dass Gott mit jeder Generation ist und dass auch genauso jede Generation ihre Gefährdungen hat, wo sie auf den Weg Gottes kommen muss, wo sie korrigiert wird, so wie das bei uns allen von uns ist. Und auch für uns, die wir älter sind, noch als kleine Lernhilfe, alle paar Jahre gibt es die Shell-Jugendstudie, zum letzten Jahr 2024 gemacht. Die größte Studie unter Jugendlichen. Und sie fragt, welche Werte habt ihr? Was ist euch wichtig? Welche Fragen habt ihr ans Leben? Welche Ängste habt ihr? Welche Hoffnungen habt ihr? Und ich nenne nur mal die wesentlichsten Punkte, um auch noch mal eine Lesebrille für uns Älteren zu haben, was euch junge Menschen bewegt nach den Umfragen. Der Wert von Freundschaft und auch Familie und Beziehung ist mega hoch. Jeder sehnt sich nach treuen Familienbeziehungen, nach treuer Partnerschaft. Mega hoch. Eine tiefe Sehnsucht da. Die große Gestaltungsaufgabe der heutigen Generation, eigentlich zu aller Generation, ist es, wie leben wir denn treue Beziehungen? Wie wollen wir unsere Geschlechtlichkeit, unsere Sexualität gestalten? Was sind gute Fundamente für ein Miteinander, auch in unserer Familie? Da schwindet das Wissen immer mehr. Und die Sehnsucht nach Orientierung ist riesig. Gesundheit und Sicherheit. Ey, keine Generation vor euch ist so fit schon im Gesundheitswissen, körperlich und mental. Als unser Sohn 14 wurde und dann mit Eltern Bier trinken durfte, habe ich gesagt, wollen wir ein Bier zusammen trinken? Sagte der, nee. Also in meiner Zeit, da war das schon vor 14 und da wurde geraucht und getrunken, was das Zeug hält. Ihr seid so brav und lieb, positiv gesprochen, ihr nehmt wahr, dass der Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist und geht damit in die Zukunft. Finde ich total gut. Die Jugend weiß, es braucht ein stabiles Umfeld, nicht nur häuslich, sondern in unserer Gesellschaft. Worunter die Jugend heute am meisten leidet, sind die gesellschaftlichen Spannungen, die wir alle erleben. Dass es so schwierig ist, miteinander zu leben, die ganzen Meinungen auszuhalten. Eine große Sorge ist das. Die Polarisierungen, wie sollen wir damit umgehen? Auch was vielen Sorge macht, ist der Klimawandel. Ihr müsst das ausbaden und unsere Kindeskinder, was unsere Generation und vor uns auch mit an Schaden angerichtet haben. Und doch zugleich gilt auch, ich sehe, man sieht schon heute so viel proaktives Denken, so viele coole neue Ideen, wie man auch mit diesem menschengemachten Schaden, den wir auch der Natur angefügt haben, wie man damit gut umgehen wird. Und Gott wird mit euch sein Und es wird gelingen, mit Gottes Hilfe und mit menschlicher Klugheit und mit Solidarität auch das in den Griff zu bekommen. Alle, die Jugend von heute ist politisch interessiert wie selten zuvor, als meine Generation noch nicht so stark wie eure. Ganz viele sind aktiv. Das ist total gut und ihr wisst, worum es geht. Heute tragisch, meine Jungs werden wieder einen Brief von der Bundeswehr kriegen, ob sie zur Wehrpflicht bereit sind. Keine Ahnung, wo das noch hingeht. Die Sorge vor Krieg auch in Europa ist mit eins der größten Sorgen, die Jugendliche sich heute machen. Und ihr wisst auch, das sagen die Umfragen, man hat Sorge um die wirtschaftliche Stabilität. Da geht es gar nicht so sehr. Wir wissen, okay, wir werden einen Job kriegen, die Joblage ist mega gut für uns, kein Problem. Aber wir wissen, dass wahrscheinlich weniger Geld zur Verfügung ist, was in der Masse verteilt werden kann. Die Fragen der Verteilung. Und die Gestaltungsaufgabe ist heute, in dieser Zeit, die so unsicher ist, wo so viele einfache Antworten vorgeben, Autokraten oder irgendwelche Parteien, Gruppierungen, Aktivisten, die die einfachen Antworten geben, diesen einfachen Antworten zu widerstehen. Es braucht diese Fähigkeit, verschiedene Sachen anzuholen. Und die Jugend weiß auch, dass wir echt auch umkehren müssen. Ja? Kapitalismus hat sich durchgesetzt gegen Kommunismus und wir huldigen dem Geld und dem Ego. Und die vielen Staaten heute, America first, Europe first, ist egal, du kannst immer, alles was du first machst, das ist zutiefst dem Geist des Evangeliums zuwider. Teilen ist angesagt, die Güter, die Gott geschenkt hat. Und ihr dürft daran mitarbeiten. Ihr habt aus den Vorgängergenerationen gelernt, die Work-Life-Balance ist heute schon jungen Menschen total wichtig. Ich mag den Begriff nicht so ganz, weil Work, auch Erwerbsarbeit, auch Leben ist. Ja? Und heute ist eher die Gefahr, die Frage wird für euch sein, woran werdet ihr euch hingeben? Heute ist die Angst groß, oh, Gemeinde will zu viel von mir, Familie will zu viel von mir, Beruf will zu viel von mir. Also ich habe Angst, mich irgendwie hinzugeben. Und zugleich gilt, wie zu allen Zeiten, Familien können nur blühen, wenn ich mich hingebe. Gemeinde Jesu kann nur blühen, wenn da Menschen sind, die ihre Zeit und Kraft und Liebe einsetzen. Im Wissen, dass das Zeitfenster klein ist, aber auch im Wissen, dass da Gott so viel Segen reingelegt hat. Schaut, wofür ihr euch hingeben wollt. Es ist toll, keine Generation zuvor kann sich persönlicher entwickeln. Man schaut heute super auf die Persönlichkeitsprofile. Es ist eine tolle Spur, die auch Gott legt. Gott hat euch beschenkt und nun lebt das. Und zugleich geht es aber auch darum, was ihr neu lernen müsst und wir auch als Gesellschaft den sogenannten Gemeinsinn. Wir leben ja nicht nur als Egoisten und wollen uns verwirklichen, sondern wir werden gute Teams aufgebaut, stabile Familien, gute Vereine, eine funktionierende Gemeinde, ein Gemeinwesen. Jetzt mache ich Schluss und ihr spürt einfach, jede Generation hat ihre Riesenchancen und Räume, die sie von Gott einnehmen darf und genauso ihre Gefährdungen, wo es gilt, nach Gottes Willen zu fragen, wo wir uns Gottes Wort sagen lassen, wo wir spüren, Mensch, das ist im Gottes Sinn, oder auch zu sagen, da müssen wir im Sinne des Evangeliums nachsteuern. Und jetzt schauen wir nochmal zu Lifehacks, die jetzt nicht billig sind, die man nicht in einem Insta-Reel in 10 Sekunden erklären kann, sondern worauf es eigentlich im Leben ankommt für Menschen, wenn man mit Gott lebt. Und hier geht es wirklich um Grundeinstellungen des Lebens. Und wir schauen dazu mal in die Bibel. Bibel, haben wir jetzt auch im biblischen Unterricht gelernt, heißt ja auch Biblios, ein Buch der vielen Bücher, 66 verschiedenste Bücher. Und das Besondere an der Bibel ist ihr Inhalt. Menschen haben es geschrieben in unterschiedlichen Generationen, Kulturen, aber alles hat eins gemeinsam, alle diese Menschen haben in irgendeiner Art und Weise eine Begegnung gehabt mit dem lebendigen Gott, der sagt, ich bin hier, ich bin da für euch, ich bin der befreiende Gott, ich führe euch in die Freiheit. Die Menschen haben Jesus erlebt, der Gott uns ganz gezeigt hat. Die Menschen haben die Ausgießung des Geistes erlebt und sie haben getrieben von diesem Geist auch das niedergeschrieben an andere. Und wir wollen mal hören, was David, König David, den die Bibel einen Menschen nach dem Herzen Gottes nennt, was er weiterzugeben hat an Lifehacks, an tiefen inneren Grundeinstellungen für ein Leben im Vertrauen auf Gott. Er sagt am Ende seines Psalms, den wir vorhin schon auszugsweise gehört haben, ich habe ein langes Leben hinter mir. Und wer die Geschichte von David kennt, der weiß, wie schief und krumm die war. Und wie viele Wege da waren, die er sich nicht ausgedacht hat. Vom Hirtenjungen an den Königshof berufen, unheimlich begabt mit Aussehen, mit Musikalität, mit Führungskompetenzen, verfolgt, viel Blut auch an den Händen, Ehebruch später im Leben, Auflehnung gegen Gott. Und trotzdem sagt die Bibel, der David war wirklich ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Nicht, weil er alles richtig gemacht hat, sondern schlichtweg, weil er sein Herz immer auf Gott ausgerichtet gehalten hat. Und wenn Gott ihm Go gegeben hat, dann ist er gegangen, hat alles reingegeben, was er hatte. Und wenn Gott ihm eine Mauer vor die Nase gesetzt hat, dann hat er die in Demut angenommen und hat geschaut, Herr, was will ich damit tun? Drei Lifehacks aus Psalm 37. Der erste: Freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Freu dich über den Herrn. Luther hat es, finde ich, noch schöner übersetzt. Habe deine Lust am Herrn. Habt ihr das schon mal gehört? Deine Freude, deine Lust am Herrn. Ihr Lieben, Gott, Jesus, der Heilige Geist, die Gemeinschaft mit Gott ist wirklich das Schönste und Attraktivste und Erfüllendste, was wir Menschen kennen, die ihm begegnet sind. Das kann man keinen Menschen verordnen, du kannst das bezeugen, du kannst es ausstrahlen. Aber Gott, das musst du einfach selber erleben. Und darum haben wir uns auch bemüht im biblischen Unterricht. Glauben braucht ja zwei Standpfeiler. Wir brauchen einmal Wissen über Gott, das, was wir Lehre nennen. Wer ist dieser Gott, dem wir vertrauen sollen? Und es braucht dann das zweite Standbein genauso, die eigene Erfahrung. Wie geht das mit dem Beten, sich mit Gott verbinden, mit ihm zu leben? Freu dich, sagt David, an dem Herrn, bei allem, was im Leben so unklar ist. Freu dich am Herrn, hier ist der Gottesname genannt. Freu dich an dem Gott, der sagt, ich bin da für dich. Und ich war da für dich und ich werde auch für dich da sein. Freu dich an Jesus, dem guten Hirten, der dir vorangeht, auf die saftigen Wiesen und auch durchs Tal der Todesschatten. Freu dich am Geist Gottes, der dir Freude gibt, ein Geist der Zuversicht, der nie ein Geist der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung ist. Freut euch an allem, was Gott euch schenkt. Und David beschreibt hier auch, Gott wird dir geben. Gott ist ein gebender, schenkender Gott von Anfang bis zum Ende. Denn Gott ist die Liebe. Die Liebe bleibt nicht für sich allein. Gott ist Leben im Überfluss. Und das teilt er mit uns. Und auch von Menschen, die mit diesem Jesus leben, heißt es, sie sind Menschen, die aus dem Überfluss leben, nicht aus sich heraus, sondern die von Jesus gestillt werden und das Leben fließt weiter an andere. Und das kann ich euch wirklich sagen, ich bin jetzt, keine Ahnung, bald 43, ist ja egal. Ich bin Gott für vieles dankbar, was er mir gegeben hat, aber viel dankbarer bin ich noch, dass ich Gott danken kann, dass ich ihn kennen kann. Gott ist wirklich das größte Geschenk. Und auch jetzt in so einer vergangenen Woche, wo ich persönlich für mich zutiefst traurig war, ich habe so viel geheult wie die letzten 5 Jahre nicht mehr. Und ich spüre, der Herr ist da. Und der stärkt mich und der tröstet mich. Halleluja. Und das zu erfahren, ihr Lieben, das ist besser als der beste Sex. Das ist besser als 20 Netflix-Serien. Das ist besser als 80 Lifehacks bei Insta einfach mal durchgespült. Und dann heißt es hier ja spannend, der wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Das ist schon eine krasse Aussage. Unser Herz ist ja auch, wie die Bibel auch oft sagt, ein wildes Ding, sagt einmal der Jesaja, oder ein störrisches Ding. Auf der einen Seite ist unser Herz, Gott hat es ja geschaffen, unsere Seele, unsere Bedürftigkeit, die ist voller Sehnsüchte und Wünsche. Das hat Gott da hineingelegt. Sehnsucht nach Frieden. Sehnsucht nach tiefer Verbundenheit mit Gott und mit Menschen. Sehnsucht, dass etwas heil wird, was zerbrochen wird. Etwas total Gutes, was Gott in uns bewirkt. Gott zieht sich ja selber. Gott zieht uns zu sich hin. Und zugleich ist es aber so, dass wir von unserer menschlichen Seite aus, die vielen Wünsche, die wir da haben, die ziehen uns aber dann mit. Die Sehnsucht ist gut, aber die zieht uns manchmal zu den falschen Dingen hin, dass wir es am Ende nicht bekommen. Oder dass wir denken, da ist jetzt das Glück und dann ist es auf einmal weg. Mein Papa, der hat mir erzählt, das ist eine der coolsten Geschichten, so Nachkriegszeit, die haben immer alle gut gegessen. Der Tisch war immer voll nach der Zeit des Mangels und mein Papa liebt so gerne Bockwürstchen, so richtig dicke. Und irgendwann hat er seiner Mama gesagt, Mama, ich möchte mal richtig viele essen. So viel, wie ich kann. Das ist der Wunsch seines Herzens gewesen. Und meine Oma, Irene, ich habe sie leider nicht mehr erkannt, die ist gestorben, als ich 10 war, hat dann die Pädagogik auch mal angewandt. Okay, Hilmar, dann kriegst du jetzt so viele Würstchen, wie du essen kannst. Er hat 13 Stück geschafft. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es ihm danach ging. Super. Die Herze seines Wünschens wurden erfüllt und am Ende lagst du mit Bauchschmerzen da. Er hat daraus gelernt, trotz die Sehnsucht nach Würstchen ist geblieben bis heute. Und das hat er auch an unsere Familie weitergegeben. Papa, wenn du mich hörst, der Podcast, ich liebe die Geschichte. Eine der größten Wünsche hier, meine Jungs, Papa, gib uns mehr Medienzeit. Die Wünsche meines Herzens, ich brauche mehr Medienzeit. Und als Eltern, weil wir euch lieb haben, geben wir sie euch nicht. Nein, das meine ich total ernst jetzt. Folge dem Wunsch deines Herzens und dann spül dir den ganzen Tag dein schönes Hirn, was Gott dir gegeben hat, und dein Herz mit Katzenvideos zu und mit Lifehacks und mit Pornografie und mit billigen Polarisierungen. Lass das doch ungefiltert in dein Herz. Was wird es mit dir machen? Folge dem Herz deiner Wünsche und du wirst am Ende sozial, emotional am Boden liegen. Und darum gibt es Gottes auch gute Gebote, weil aus Liebe, weil er weiß, hey Mensch, ich setze dir auch eine Grenze, und zwar, weil ich will, dass so viel Gutes in dein Leben hineinkommt. Und so machen wir die Erfahrung im Leben, dass viele unserer Wünsche, die wir auch Gott im Gebet geben, erst einmal nicht erfüllt werden. Und wer ist schon mal dankbar, wer hat schon mal, als er jung war, für seine erste Flamme gebetet, oh Herr, ich will unbedingt mit der zusammen sein, bitte, bitte, bitte. Und war hinterher heilfroh, dass er sie nicht bekommen hat. Ja, so ist es doch. Oder? Was bei euch besser? Nein. So, Gott weiß, was gut für uns ist, wir wissen das nicht immer. Und deswegen sage ich mit Dietrich Bonhoeffer, und der hat es, finde ich, gut auf den Punkt gebracht, es gibt ein erfülltes Leben, trotz vieler unerfüllter Wünsche. Das ist keine billige Antwort, aber ich bitte euch, dass hinter all den Wünschen, die so vordergründig da sind, sagt jetzt David, hab deine Freude an Jesus, an Gott. Verbinde dich mit ihm und dann wird sich auch dein Wünschen ändern. Gott wird sich hinziehen zu dir selber und am Ende wird er sich immer dir selber schenken. Denn am Ende ist Gott das Schönste, was wir kennen. Keiner macht tiefer zufrieden, keiner tröstet tiefer, als Gott es tun kann. Und die Erfahrung kann man in jungen Jahren machen und auch in alten. Und deswegen, hab deine Lust und deine Freude am Herrn. Und dann warte mal ab, der wird dir wirklich geben, was dein Herz wirklich braucht. Der zweite Lifehack von David, kein billiger Lifehack. Befiehl dem Herrn deine Wege an und hoffe auf ihn. Er wird dich gut führen und er wird handeln. Ein wunderbares Wort. Hebräisch noch schöner, noch viel geiler. Wälze deine Lebenswege auf Gott. Noch viel cooler. Bei allem, was da so schief und krumm ist, wälze deine Lebenswege, so unklar sie manchmal sind, so störrisch sie dir im Weg scheinen, so viel tausend Fragen du hast, wälze sie auf Gott. Und dann wirst du sehen, dass er wird dich führen und er wird handeln. Wie er das macht, das ist seine Sache. Wir bleiben immer Empfangende. Gott bleibt der Heilige. Wir haben den nicht in der Tasche. Gott ist nicht die Spiegelung meiner Gedanken und meines Herzens. Und das ist ein großer Segen. Und darum ist das Lebensweg so spannend. Und darum ruft Jesus uns in die Nachfolge, bis wir eines Tages bei ihm sind. Und mit dem Lebensweg ist das ja so spannend. David sagt sehr wohl, befiehl deine Wege, Gott. Es sind unsere Wege, die wir gehen. Und trotzdem gilt auch erstmal wahrzunehmen, dass unser Lebensweg, auf den Gott uns gesetzt hat, da ist so vieles vorgegeben. Keiner hat sich ausgesucht, in diesem Land hier zu leben, als ihr geboren wurdet. In unserer Zeit heute. Eure Eltern, Mama und Papa, eure Familie habt ihr euch nicht ausgesucht. Eure Geschwister auch nicht. Wie geht's dir mit Nathan? Nein, Quatsch. Dein Geschlecht hast du dir nicht ausgesucht, ist dir gegeben von Gott. Du musst gucken, Herr, was bedeutet das, dass ich ein Mann bin, eine Frau bin? Wo ist mein Gegenüber, mit dem ich das gut leben kann? Gott hat dich so viel Begabung gegeben. Das, was ihr tut, das entdeckt und entfaltet ihr. Das ist schon längst da. Gott hat es längst in euch reingelegt. Und das Leben ist ja eine Entfaltung dessen, was doch der lebendige Gott schon an guten Gedanken in euch reingelegt hat. Und darum gehört zu den Lebenswegen auch Sachen auszuprobieren. Was kann ich gut? Meine Gaben kenne ich auch nur, wenn ich spüre, mich mal irgendwo engagiere und merke, Mensch, das liegt mir nicht. Wo kriege ich ein gutes Feedback? Wo blüht das Leben und wo nicht? Das gehört dazu und Gott ist mit dabei. Und zum Lebensweg gehört aber eben auch, wir gehen unsere Schritte da, dort, wo wir sind, in dem Rahmen, den Gott uns gegeben hat. Aber das meiste im Leben auch geschieht. Menschen begegnen uns. Eine Partnerschaft geht in die Brüche, ein Mensch verlässt mich. Haben wir nicht in der Hand. Eine Tür, wie letzte Woche, schließt sich. Wir wissen nicht, warum. Erstmal zu vordergründig. Ihr seid nicht die einzigen Gestalter eures Lebens. Von Sua haben wir es ja gehört. Du bist Kind von Missionarseltern, von Paul und Suyeon, und ihr seid vor 2,5, 3 Jahren hier nach Deutschland gekommen. Alter, da hast du richtig viel Arbeit. Sprache lernen, sich auf eine neue Kultur einzulassen. Ganz schön viele Herausforderungen. Und wie viel Gebet steckt dahinter und immer ein Kampf, das auch immer wieder zu tun. Und ich möchte das mal hier sagen, die sind so ein Geschenk, die Mädchen. Und ich möchte auch allen danken, auch Gemeinde ist dazu da, solche Menschen, die an einer fernen Kultur hier reinfliegen, dass sie an die Hand genommen werden, dafür bauen wir Gemeinde Jesu, dass Menschen integriert werden, dass wir uns um sie kümmern. Und das ist so schön, dass ihr da seid. Das ist wunderbar. Und ich weiß, wie viel es euch kostet. Und Gott wird dadurch auch eine Kompetenz jetzt schon in dir herausschälen, dass du eine Brückenbauerin für andere Menschen sein wirst. Halleluja. Esther, du bist so reich begabt. Du weißt, Feuerwehr bist du auch noch? Warst, ne? Freiwillige Feuerwehr hat sie gemacht. Willst du irgendwie Medizin studieren? Bleibt das noch?
Ich will jetzt Lehramt.
Oh, Lehramt, okay. Die brauchen wir ganz dringend. Halleluja. Grundschule vor allem, ja. Gott hat so viel Gutes in euch hineingesteckt. So, und jetzt ist das Entscheidende, so vieles im Leben suchen wir uns nicht aus. Und David sagt, als ein Mensch, der mit Gott verbunden ist, was dir jetzt auch immer geschieht, wälze deinen Weg, deine Fragen, deine Sorgen, deine Ängste, wälze sie auf den Herrn ab. Im Neuen Testament, alle eure Sorgen werft auf ihn und er sorgt für euch. Kann man nur einüben. Das ist eine theologische Grundwahrheit, aber die werden wir erst erleben, indem wir vor Gott auf die Knie gehen, indem wir trauern über die Wege, die nicht funktioniert haben, indem wir neue Hoffnung von ihm empfangen. Aber das Versprechen von Gott gilt, er wird handeln und er wird dich führen, wo auch immer und wie auch immer. Und dafür offen zu sein, das wünsche ich euch vom tiefsten Herzen. Und dann geht eure Wege mutig, wo immerhin auch Gott euch führen wird. Gott ist mit euch, denn Gott ist der mit uns wandernde Gott. Auch Gemeinde Jesu, wir sind Pilger, sagt Petrus, zu dem letzten Ziel Gottes, zu Gottes erneuerter Menschheit, wo Gerechtigkeit und Frieden herrschen wird. Das Ziel ist klar und der wandernde Gott ist mit uns auf dem Weg. Immanuel, Gott ist mit uns und wir ihm hinterher, bei allem, was auch noch unperfekt ist. Befiehl dem Herrn deine Wege und er wird dich gut führen. Und ich glaube, das ist auch Trost für uns als Gemeinde jetzt in dieser Situation. Und zu sagen, Herr, wir sind jetzt wirklich gespannt, was du daraus machen wirst. Wir sind offen für dich. Und der letzte Lifehack, den ich ausgesucht habe, werde ruhig vor dem Herrn und warte gelassen auf sein Tun. Luther, sei stille dem Herrn und warte gelassen auf sein Tun, was er tun wird. Und das Erste, was ich so gedacht habe, ich sage, boah, danke Herr, dass schon ein König David vor knapp 3000 Jahren, wo er das verfasst hat, obwohl die noch nicht Lieferando.de hatten und man alles sofort bekommt und auch keinen Amazon Prime heute bestellt, morgen da, noch nicht hatten, dass die damals auch schon ungeduldig waren. Vieles nicht wussten. So viele Fragen im Leben. Und David sagt immer wieder, hey, sei stille vor dem Herrn. Und da komme ich zu dem Lifehack. Ich habe nicht umsonst die Kerze angezündet und das haben wir. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, wir haben ein Anfangsritual im biblischen Unterricht, nämlich, dass wir uns zusammensetzen, wir machen eine kurze Einstiegsrunde, wo kommt gerade so jeder her, sodass man auch beieinander ankommt. Dann haben wir eine Kerze in der Mitte, symbolisch für das Licht Gottes, das unter uns ist, für seine Gegenwart. Und die haben wir angezündet und dann waren wir einfach mal eine Minute oder 10 Sekunden Stille. Aber auch eine Minute fängt mit 10 Sekunden an. Und das haben wir ganz bewusst gemacht, um zu wissen, hey, bei allem, wo wir herkommen, die Last eines Schulalltags, die Sorgen, die ich mir gerade mache um meine Zukunft, wir wissen, der Herr ist da mit seinem Licht, mit seiner Wolkensäule und seiner Feuersäule, die wir nicht immer sehen. Der ist aber da, weil er das Licht der Welt ist. Und dann lernen wir, dass auch wir bei Gott ankommen. Gott ist ja gegenwärtig, immer, zu jeder Zeit. Wir sind nicht immer da. Und darum nehmt es mit, seid stille dem Herrn und schmeißt alle eure Fragen und Sorgen auf ihn. Und der Herr, da bin ich mir ganz sicher, weil er ein persönlicher Herr ist, der wird euch ganz persönlich in euren Lebensfragen Stück für Stück die Weisheit geben. Und das ist überhaupt die größte Frage des Christentums für die Zukunft, erlebe ich zumindest. Bei allem, was wir an 1000 Richtigkeiten über Gott erkannt haben, was wir bekennen in unseren Glaubensbekenntnissen, Glaube ist zuallererst und immer eine tieflebendige Beziehung. Im Hebräerbrief heißt es einmal so krass, ja, Jakobusbrief, die Dämonen, die widergöttliche Welt, die glaubt auch, dass Jesus auferstanden ist. Aha. Das glauben die auch, das bekennen die auch. Aber heißt es da, sie zittern davor. Man kann sich zur Auferstehung Jesu und zu seinem neuen Wirken bekennen, aber wenn du dich nicht im Vertrauen darauf einlässt, das an dir geschehen lässt, dann wirst du es auch nicht erleben. Damit sind wir gerufen zum Vertrauen. Und das ist das Wichtigste, nehmt das mit. Der Herr ist wirklich mit euch. Der geht mit euch durchs Leben. Freut euch immer am Herrn, habt eine Lust an Gott und schaut mal ab, was er euch geben wird. Viel tiefer, als euer Herz sich das wünschen kann. Befehlt, wälzt alle eure Wege auf den Herrn und erlebe, wie er dich gut handeln und führen wird und werdet still vor dem Herrn und hofft auf ihn. Und das gilt für uns alle, für uns als Gemeinde. Nehmt es mit. Nicht etwas, was man sofort in einer Minute umsetzen kann, sondern eine tiefe, hingegebene Einstellung zum Leben und Gott voran in unserem Leben. Wir haben von menschlicher Weisheit gehört, von Sterbenden, über die Herausforderung der Jugend und von den Grundeinstellungen, die dem Leben gut tun. Und jeder von euch hat gleich 2 Zettel hier auf dem Platz. Wir singen gleich gemeinsam ein Lied und das kann eine Möglichkeit sein, dass ihr sowohl für die Sua und für die Esther, darum 2 Zettel, dass ihr ihnen einen guten Wunsch oder vielleicht ein Bibelwort oder eine Weisheit aus eurem Leben, die ihr gerade so habt, mit auf den Weg geben möchtet. Und ihr bekommt nach Ende hier, bekommt ihr eine Segensbox, eine Schatztruhe, die ist jetzt noch leer. Da werden nachher ganz viele Zusprüche und Weisheiten von Menschen drinne liegen, die sie euch persönlich gegeben haben. Und die sind nicht für Ablage P für einen Papierkorb bestimmt, sondern für eure Segensbox. Die nehmt ihr mit in die Zukunft und füllt sie weiter mit allem, was ihr mit Gott erlebt, an Schönem und Schweren. Und schaut mal, wie Gott das weiter füllen wird. Deswegen meine Bitte an euch alle, wenn ihr etwas Sua und Esther persönlich mitgeben wollt, ein Bibelwort, eine Weisheit, habt die Freiheit dazu und nach dem Gottesdienst gebt sie ihn einfach ganz persönlich in ihre Hände. Amen.